und mich. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Gemeindemitglieder. Ich hoffe, ihr hattet alle wirklich reich gesegnete Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet wirklich ein besinnliches Fest. Und Weihnachten ist eigentlich einer der wenigen Tage im Jahr, wo wir wirklich uns richtig erholen können. Wenn dann endlich der ganze Weihnachtsstress vorbei ist, wenn dann die letzten Geschenke gekauft worden sind, auch wenn es knapp war, wenn dann ja die jetzt in Besorgungen gemacht sind über die langen Feiertage, wenn dann der Weihnachtsbaum hergerichtet ist und einfach alles gemacht worden ist, damit wir wirklich schöne Feiertage feiern können, dann sind es einer der wenigsten Tage im Jahr, wo dann wirklich alles, die ganze Welt in Ordnung zu scheinen scheint, wenn wir wirklich mal auf eine Art Insel entführt werden, wo wir uns eigentlich einfach erholen können im Kreis der Familie, einfach feiern können. Und wenn wir ehrlich sind, dann freuen wir uns doch auch vor allen Dingen alle über die Bescherung, wenn wir dann reich beschenkt werden. Und ich hoffe, dass Sie alle reich beschenkt worden sind an den Weihnachten. Aber was wir uns bewusst machen müssen, ist, von wem wir am reichsten beschenkt worden sind in diesen Weihnachten. Und das ist von Gott selbst. Denn das, was wir uns bewusst machen müssen, was wir oft vergessen, ist, wofür Weihnachten wirklich steht, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass wir seinen Geburtstag eigentlich feiern. Und wenn mir die Frage erlaubt ist, was habt ihr denn dieses Jahr Jesus geschenkt? Oder anders gefragt, was sollten wir ihm schenken? Und genau das ist, was wir heute Morgen erfahren möchten, was wir herausfinden möchten. Und dafür werden wir uns am heutigen Morgen die etwas schwierige Elberfelder Übersetzung anschauen von Römer. Wie wir sehen werden, wird es sich lohnen, diese etwas schwer zu lesenden Verse anzuschauen. Und ich möchte, bevor wir den Text lesen, noch gemeinsam mit uns beten. Ja, Herr, ich möchte dir einfach danken für diesen wunderschönen Tag, für diesen sonnigen Tag. Ich möchte danken, dass wir im Kreise der Gemeinde einfach zusammenkommen können, einfach dich loben und preisen können und einfach mehr über dich erfahren dürfen. Ich möchte einfach von Herzen bitten, dass du einfach alles, was jetzt noch in unserem Kopf rumschwirrt, alles, was nicht hierher gehört, dass du es von uns nimmst und uns einfach ganz deinen Blick auf dich ausrichten lässt. Ich möchte dir danken, dass du zu uns sprechen willst und es auch tun wirst. Und ich möchte dir einfach danken für dein und dass du es uns auch erklärst, dass du uns nicht einfach dein Wort alleine lässt, sondern dass du es uns verständlich machst. Ich möchte einfach bitten, dass du bei uns bist und uns einfach lehrst von dir, dass wir dich einfach mehr erkennen können. Das Geschenk, das wir ihm machen können, wie wir jetzt sehen werden, werden wir selbst sein. Werden wir sein, indem wir ihm nachfolgen. Und dazu möchte ich jetzt Römer, Kapitel 12, Verse 1 und 2 vorlesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gut, wenn wir diesen Text betrachten, müssen wir uns klar machen, dass Paulus den Text damals an die römische Gemeinde, die Gemeinde in Rom, geschrieben hat. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir durch die Zeitdifferenz den Text nicht auf Anhieb verstehen werden. Deshalb müssen wir, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen tiefer graben. Aber das wird sich lohnen, wie wir sehen werden. Wir haben gesagt, dass der Text uns zeigen soll, dass unser Geschenk Nachfolge ist. Und eines der zentralen Wörter, die Nachfolge beschreibt in dem Text, ist in der Mitte des ersten Verses zu sehen. Und das ist das Wort Opfer. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir mit dem Wort Opfer nicht viel anfangen können. Wenn wir das Wort Opfer lesen, dann haben wir einfach keinen so richtigen Bezug dazu. Aber als Paulus diesen Brief damals an die Römer geschrieben hat, haben die ein leichteres Verständnis gehabt. Es waren sehr viele Christen von jüdischem und heidischem Hintergrund einfach in der Gemeinde. Und die haben sehr wohl verstanden, was Opfer ist, weil beide Völker haben, einfach die aus dem heidischen Hintergrund und auch diesem jüdischen Hintergrund, haben selbst Opferdienst begangen und haben dadurch sehr schnell die tiefgreifende Bedeutung von dem, was Paulus einfach zu ihnen sagen wollte, sehr schnell verstanden. Opferdienst wurde damals von den Völkern dargebracht, um den Gott oder den Göttern, die von heidnischem Hintergrund kamen, um ihnen ihre Hingabe und Dankbarkeit den Göttern zu zeigen. Und dabei, das beste Beispiel ist das jüdische Brandopfer, bei dem ein Tier auf den Altar vollkommen verbrannt worden ist. Und das sollte einfach die völlige Hingabe an Gott zeigen und dass der Mensch selbst nichts für sich behalten hat, weil das Tier wurde dabei vollkommen verbrannt. Es blieb einfach wirklich nichts übrig. Und was wir vielleicht noch am ehesten verstehen, ist, was wir unter Opfer verstehen, ist, dass Opfern was kostet. Es kostet, wie wir beim jüdischen Brandopfer sehen, sogar das Leben eines Geschöpfes. Und das ist schon ziemlich krass. Aber was hat es jetzt uns zu sagen? Was hat 2000 Jahre später dieser Text, der immer noch aktuell ist, uns zu sagen? Und an der Stelle sehen wir einfach, was sollen wir opfern? Wir müssen in den Text einfach darauf schauen, was Paulus uns, was ein Opfer uns einfach fordert von uns. Und das ist hier in dem Text unsere Leiber. Und an der Stelle wird es auch ernst, weil an der Stelle hört es auf, dass das Christentum so etwas Mystisches ist, so etwas, was rein gedanklich sich abspielt und was nur sich in unseren Köpfen befindet. Wenn Paulus von uns unsere Leiber fordert, dann wird es ernst, weil unsere Leiber ist einfach alles, was unser Sagen, unser Tun, unser Handeln, unser Denken, unser Glauben, einfach alles, unser gesamtes Sein wird hier gefordert. Und ja, es wird einfach unser gesamtes Leben gefordert. Und das ist auch, was, wenn wir uns bekehren, was passiert? Wir gehen in Gottes Besitz über. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern ab sofort sind wir Gott. Und alles, was wir tun, alles, was wir sagen, was wir denken, soll für Gott dienen, ihm zur Ehre. Und es ist hier wichtig, dass wir auch sehen, wie Paulus dieses Opfer beschreibt. Er sagt nicht nur Opfern. Das Erste, wie er es beschreibt, ist lebendig. Wir sollen lebendig sein. Wir sollen nicht einfach... Gott will, dass wir lebendige Menschen sind, lebendige Christen. Er will nicht, dass wir alle als Märtyrer enden, auch wenn es immer noch heute vorkommt in den Ländern, in denen Christen noch verfolgt werden. Aber Gott will einfach lebendige. Und dieses Lebendige ist nicht nur, es ist mehr... Gott will, dass wir ansteckend sind, lebensspendend sind, dass wir Leute anstecken durch die Art, wie wir sind, durch unser Sein, dass wir Leuten den Weg zu Gott weisen durch unser Sein einfach. Außerdem sehen wir im Text, dass wir heilig sein sollen. Heilig wird oft nur als enthaltsam oder ohne Sünde, ohne Fehler einfach nur dargestellt, aber Heiligkeit oder Heiligsein ist viel mehr. Wir sollen nicht nur einfach nicht sündigen, wir sollen auch, wir sind, heilig heißt abgeschieden, getrennt. Und das heißt nicht nur getrennt von Sünde, sondern auch zu etwas hin. Also wir sollen für Gott sein, nicht nur einfach von Sünde weg, sondern wir sollen für Gott da sein. Wir sollen anders sein, wie in einer Art und Weise, wie er es will, wie ihm es gefällt. Und da sind wir auch schon im dritten Punkt, was Gott von uns will, es soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein, was wir als drittes sehen. Und das heißt einfach nichts anderes, als dass wir so sein sollen, wie Gott es will, wie seinem Willen entspricht. Und Gott geht es nicht bei dem Opfern, das wir dann machen, geht es nicht darum, dass wir große Menschenmassen bekehren oder große Dinge tun. Gott kommt es vielmehr darauf an, wie wir es tun. Er schaut darauf, wie wir Dinge tun. Und er schaut darauf, ob wir das, was wir tun, in Liebe zu ihm tun. Und dabei geht es nicht nur um die großen Dinge, wie ich schon erwähnt habe, dabei geht es um alltägliche Dinge, um einfach alles, was wir machen, ob wir zur Schule gehen, zur Arbeit, ob wir zu Hause staubsaugen, ob wir Auto fahren, ob wir einfach, egal was wir machen, ob wir es für ihn tun, unser ganzes Leben lang. Und es bezieht sich nicht nur auf unser Tun, es bezieht sich auch auf unser Denken und unser Handeln, eigentlich sogar noch tiefer auf unser Sein. Gott will, dass alles, was wir sind, einfach für ihn ist. Und wie ich schon gesagt habe, es kommt nicht auf die Größe an. Jesus hat einmal gesagt, dass in Matthäus 10, Vers 42 steht, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Und ja, wir sehen einfach, alles, was wir tun, sollen wir für Gott tun. Unser gesamtes Sein soll für ihn da sein. Und das ist auch, was in Matthäus 22, 37 gemeint ist mit dem Gebot, das wir bekommen haben.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott will einfach alles. Er will einfach alles, unser gesamtes Sein, alles, was wir sind. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe und das wirklich verstanden habe, musste ich erstmal schlucken. Und um ganz ehrlich zu sein, was ich mich als erstes gefragt habe, ist, warum? Warum sollte ich sowas tun? Und das wollen wir jetzt betrachten. Ja, Moment. Paulus begründet das Ganze mit nur drei Worten. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir es nicht unterschätzen. Er benutzt nur drei Worte, um uns zu motivieren, um uns zu so einer Opferung wirklich zu motivieren. Und das sind die Erbarmungen Gottes. Wir müssen aufpassen, dass wir die drei Wörter nicht überlesen, weil Paulus es nicht nötig hat, mehr zu sagen an der Stelle. Wenn die Englischsprachigen unter uns haben da einen kleinen Vorteil. In der englischen Version steht am ersten Vers von Kapitel 12 steht therefore. Und das heißt, übersetzt heißt es deshalb. Und Paulus hat einfach nicht nötig, mehr zu sagen, weil er 8 lange Kapitel von Römer 1 bis 8 hat er nichts anderes gemacht, als uns die Motivation, als diese Erbarmung zu zeigen. Und deshalb, um die Erbarmung, die Gott uns gibt, besser zu verstehen, oder was wir besser verstehen, ist Gnade, das Wort Gnade. Um die besser zu verstehen, müssen wir jetzt einfach einen kleinen Rückblick machen, müssen wir ein Stück zurückgehen und nochmal kurz Römer die ersten 8 Kapitel betrachten. Das wollen wir jetzt tun. Was wir uns, bevor wir anfangen, klar machen müssen, ist, dass Gott uns geschaffen hat. Er hat uns erschaffen und hat uns mit einem Zweck erschaffen. Er hat uns erschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ihn zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Und das Zweite, was wir über Gott wissen müssen, ist, dass er rein ist. Er ist vollkommen rein, in ihm ist nichts Schlechtes und er kann auch nichts mit jemandem Gemeinschaft haben, der etwas Schlechtes in sich hat. Und mit Schlechtem ist dabei Sünde gemeint und es ist einfach, Sünde ist nichts anderes als das, was Gottes Willen nicht entspricht. Also haben wir bis jetzt gesehen, dass wir dazu erschaffen worden sind, dass wir Gott ehren, ihm dienen und mit ihm Gemeinschaft haben und dass er rein ist. Und wie sieht jetzt die Realität aus? Wie sieht es heutzutage aus mit der Menschheit? Nun gut, wir können das ganz leicht sehen, indem wir eben diese ersten 8 Kapitel des Römerbriefes lesen. Und wenn wir lesen, können wir sehen, dass die Welt voll Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist ist. Und dann in Römer 1, 29 bis 32 lesen wir: Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun und ihre Eltern ungehorsam. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdienen. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln. Und wenn wir nur an einem beliebigen Tag in die Zeitung schauen und irgendeine Seite aufschlagen und das ganze Leid, das in dieser Welt passiert, sehen, dann können wir einfach nur diesen Text bejahen. Aber es geht nicht nur um das, was wir in der Zeitung lesen können. Der Text geht viel tiefer. Es geht nicht darum, nur was wir tun, sondern es geht auch darum, was wir denken. Es geht viel tiefer, denn Gott sieht uns durch und durch. Er sieht unsere Gedanken, er sieht alles, was wir sind. Und an der Stelle wollen wir noch den weiteren Text betrachten. Denn wenn wir merken oder wenn wir wissen, dass Gott uns durch und durch betrachtet und unsere Gedanken kennt, müssen wir auch betrachten, was Jesus einmal gesagt hat. Schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu einem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemand verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wer einer Frau nur einen Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Und wir können auch weiterlesen in Römer 3, 12 und Römer 3, 23. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und an der Stelle müssen wir leider erkennen, wir haben ein Problem, weil wenn wir das nochmal aufgreifen, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir für Gemeinschaft gemacht worden sind und wenn wir betrachten, was wir gerade gesehen haben, wie der Zustand der Menschheit ist, unser Zustand, dann haben wir doch ein Problem. Und wir in mehreren Passagen in der Bibel lesen können, werden wir nach unserem Tod uns irgendwann mal vor Gott verantworten müssen. Für alles, was wir getan haben, für alles, was wir gedacht haben. Und dann wird es nicht so sein, dass Gott wird nur einen Maßstab anlegen, um uns zu messen. Und das wird nicht sein, ob wir gute Menschen waren nach unseren eigenen Maßstäben, ob wir mehr Gutes getan haben, als Schlechtes getan haben, wie es so oft in der Welt gesagt wird. Es wird nur einen Maßstab geben, das wird Gottes Maßstab selbst sein. Es wird sein, ob wir nach seinem Willen gelebt haben. Und in dem Fall wird es dann nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder wir haben ein Leben geführt, wie Gott es wollte, und nicht nur dann, wann es uns gepasst hat und wenn wir mal wirklich auch, wenn es gut für uns war, oder ja, uns wird dann nicht nur an speziellen Tagen sein, es wird daran gemessen werden, ob wir jeden Tag, jeden einzelnen Atemzug unseres Lebens für ihn gelebt haben. Oder wir werden es nicht getan haben und wir werden für das, was wir getan haben, für unsere Sünde, werden wir bestraft werden. Das ist ein ganz, wenn man es so sieht, ist es einfach unser Leben eigentlich ganz einfach. Es ist ein Entweder-Oder. Und spätestens hier sehen wir wirklich, dass wir ein Riesenproblem haben. Es ist wie, als würden wir an einer Kette hängen über dem Abgrund und sobald wir sündigen, wird ein Glied durchgeschnitten und wir fallen. Und ja, wir sehen wirklich, dass wir ein Problem haben. Aber ich habe das jetzt nicht getan, um uns zu verdammen. Ich wollte einfach uns die Augen öffnen, dass wir wirklich die Realität sehen, wie sie ist. Und wir sind in einer ausweglosen Lage, aber damit ist nicht Schluss. Gott hat uns nicht alleine gelassen, sondern was eigentlich geschehen ist, was wir auch nachlesen können in diesen 8 Kapiteln, ist so schön, um es zu begreifen. Denn Jesus, Gottes Sohn, kam auf diese Erde. Und das ist, was wir gerade gefeiert haben. Das ist, was Weihnachten, um was es wirklich geht. Jesus kam aus der Ewigkeit, aus der perfekten Gemeinschaft mit Gott und hat sich zu uns auf die Erde gesandt. Und er hat nicht auf seine göttlichen Rechte bestanden. Er hätte herkommen können und hätte, weil er der Herrscher der Welt ist, alles unter den Nagel reißen können. Er ist in die Krippe gekommen. Er hat sich als Diener auf diese Erde begeben und hat anderen gedient. Er hat ein Leben voller Leid geführt, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und das muss man sich begreiflich machen. Der Schöpfer aller Dinge, derjenige, der diese Welt, der, was wir hier sehen, geschaffen hat, hat sich für seine Geschöpfe selbst geopfert. Und was er am Kreuz getan hat, die Schmerzen, die er dort erlitten hat, ist nicht mal das Schlimmste, was dabei war. Die Kreuzigung war damals zwar die brutalste und grausamste Art der Hinrichtung, aber was Jesus am Kreuz getragen hat, waren unsere Sünden, er hat Gottes Zorn vollkommen abbekommen. Und das ist, was die Sache so hart macht. Jesus hat am Kreuz für jede einzelne Sünde von uns bezahlt, für jeden einzelnen von uns. Und hat damit einfach Gottes Zorn befriedigt und für Gerechtigkeit gesorgt. Und wenn wir uns das genauer betrachten, dann war das wie bei einer Gerichtsverhandlung, wenn ein Mörder vor dem Gericht steht und gerade vor der Verurteilung ist und er ist schuldig, der Richter will ihn gerade schuldig sprechen, und in dem Moment kommt einfach irgendjemand rein, irgendjemand total Unschuldiges, und sagt, er nimmt diese Strafe an, diese Todesstrafe. Das ist genau, was passiert ist, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, ein total Unschuldiger, ist für uns gestorben. Und dabei war es jetzt nicht so, dass Gott schlecht informiert war, dass er uns nur teilweise kannte, denn Jesus hat uns vor Anbeginn der Zeit hat uns gesehen, er kannte uns durch und durch, er hat schon unser ganzes Leben gesehen, unsere dunkelsten Momente, alles, was wir jeweils getan haben, und vor allen Dingen, was wir auch nicht getan haben oder falsch getan haben, er hat jeden einzelnen Moment in unserem Leben gesehen und er hat sich bereit erklärt, für uns zu sterben. Und er hat nicht nur das getan und hat damit die Rechnung mit Gott beglichen, unsere Rechnung, es ist mehr geschehen, er hat uns sogar die Herrlichkeit in Ewigkeit mit ihm geschenkt. Er hat uns diese Gemeinschaft, die wir verloren haben mit Gott, hat er wiederhergestellt. Und er hat uns die Ewigkeit mit Gott geschenkt. Eine Ewigkeit, die wir dann für immer leben dürfen. Und genau dieses Geschenk ist das, was Paulus uns als Motivation gibt. Das ist das, was uns dieses Opfern, was uns dazu auffordern soll und uns motivieren soll. Und wenn wir wieder zurück zum Vers gehen, dann hätten wir das auch schon vorher erkennen können, wenn wir anschauen, wie uns Paulus anspricht. Er ermahnt uns als Brüder, und dieses Ermahnen ist nicht so, wie wir als Menschen es kennen, dass es so ein Ermahnen von oben herab ist, dass dieser große Apostel Paulus sagt, wehe, wehe, ihr werdet nicht euer Opfer hingeben. Es ist Ermahnen im biblischen Sinne, ist ein anderes Ermahnen. Es ist nicht wie wir es kennen, es ist ein Flehen. Was Paulus an der Stelle sagen wollte, war eher, so geliebte Brüder und Schwestern, wenn ihr einfach anschaut, was Gott für uns getan hat, wie können wir nichts anders tun, als uns voll ihm hingeben. Das ist, was er wirklich will. Er fleht uns einfach an. Und wenn wir dann wie Paulus begreifen beginnen, was Gott für uns getan hat, wenn wir wirklich begreifen, wie die Realität aussieht, dann gibt's auch nichts Logisches oder was mehr Sinn macht, dass wir uns wirklich ihm hingeben. Und dann gibt's auch nichts, was vernünftiger ist. Und das ist gemeint, was am Ende von Vers 1 steht. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist, was er damit meint. Nicht, dass wir einmal am Sonntag hier zusammenkommen und dann ja einfach Gottesdienst feiern, sondern unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Nun haben wir gesehen, dass unser Geschenk die Nachfolge sein soll, aber wie sieht jetzt nun die Nachfolge konkret aus? Und da wollen wir jetzt uns in den zweiten Vers begeben. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie es in dieser Welt aussieht, dann ist es eigentlich logisch, dass wir der Aufforderung nachkommen, was Paulus geschrieben hat im zweiten Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was er uns auffordert, ist, dass wir uns nicht ausrichten an dem Muster dieser Welt, dass wir nicht uns daran ausrichten und unser Handeln und Denken daran abhängig machen, wie die Welt gerade ist oder was sie uns vorschreibt zu tun. Denn was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass wir tagtäglich von der Welt bombardiert werden, dass uns tagtäglich gesagt wird, wie wir uns kleiden sollen, was wir tun sollen, wie wir handeln sollen. Und es geht eigentlich darüber hinaus, genau, denn was uns tagtäglich vermittelt wird, ist, wie wir sein sollen. Und Paulus sagt an dieser Stelle, dass damit Schluss sein soll. Denn wir sollen uns nicht an dieser Welt ausrichten, sondern, wie wir weiterlesen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wie wir sehen, ist dieses Wort im Passiv geschrieben. Das heißt, wir selber sollen uns nicht verwandeln, daran werden wir scheitern. Wir sollen nicht rausgehen und versuchen, dass wir uns umändern, uns selbst, weil das wird nicht klappen. Wer es schon mal ausprobiert hat, wird es gemerkt haben. Vielmehr sollen wir uns verwandeln lassen. Wir sollen alles, was wir haben, vor Gott bringen und uns von ihm verändern lassen. Und das ist genau der Grund, warum wir hier zusammenkommen jeden Sonntag. Das ist der Grund, warum wir in Hauskreisen zusammenkommen, uns treffen, um uns einfach gegenseitig zu ermahnen. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, um uns zu bereichern. Er hat uns die Gemeinde gegeben, damit wir uns gegenseitig bereichern und ihn immer mehr kennenlernen können. Und uns, dass wir ihn immer mehr erkennen und ihm immer mehr nachfolgen. Und an der Stelle müssen wir aufpassen. Wir sollen uns zwar nicht gleichförmig sein, aber wir sollen uns auch nicht abschotten. Nicht gleichförmig sein heißt nicht, dass uns alles gleichgültig sein soll. Das ist nämlich gerade nicht der Fall. Gott will nicht, dass wir uns irgendwo einschließen und dann uns komplett von der Welt trennen, sondern er hat uns bewusst in diese Welt gesetzt und dass wir anders sind und dass diese Andersartigkeit auf ihn weist. Und wir sind einfach diese Welt gestellt worden als ein Licht, als ein Wegweiser, wie das wahre Leben aussehen soll. Und das beste Beispiel dafür sehen wir eigentlich in der Natur, wie so oft. Und zwar gibt es ein schönes Beispiel, die Lotusblume. Die Lotusblume ist eine Pflanze, die eine Wasserpflanze, die in Seen vorkommt. Und das Besondere an dieser Pflanze ist, dass ihre Blätter wasserabweisend sind. Das heißt, es ist schädliche Organismen, ist es nicht möglich, dass sie sich an die Pflanze heften können und so ihr schaden können. Das Wasser perlt einfach ab. Vielleicht haben schon einige den Lotus-Effekt gehört, das ist genau eben von dieser Pflanze gekommen. Und das Interessante ist auch, dass die Pflanze zwar aktiv ein Teil ist von dem See, jedoch bekommt sie ihre Nahrung, ihre Wurzeln hat sie tief unten in der Erde. Also sie bekommt ihre Nahrung von außerhalb. Und genau das ist, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Wir sollen einen aktiven Teil in dieser Welt darstellen. Wir sollen bewusst in dieser Welt leben, aber wir sollen die Nahrung, alles was wir brauchen zum Leben, soll von ihm kommen, soll von Gott kommen. Und Wir sollen uns eben, wir sollen wie die Blätter sein, dieses, was die Leute, was die Welt vorschreibt, wie wir sein sollen, sollen uns einfach abperlen und wir sollen nur von ihm wirklich uns vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Wir sollen also einfach anders sein als diese Welt und gleichzeitig in dieser Andersartigkeit ein Licht sein für die Welt. Und wie wir dann erkennen, weiterlesen können, ist der Sinn des Ganzen, ist dann, dass wir prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und das ist, was das Ganze, der ganze Zweck von dem Ganzen. Wir sollen unsere alltäglichen Entscheidungen darauf begründen, was Gott von uns will und wie er sich das Leben vorstellt. Und das ist das Schöne, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann sind wir wie eine Art ewigen Spirale. Denn je besser wir ihn erkennen, desto mehr, also je mehr wir uns ihm nähern, desto besser erkennen wir ihn, desto besser sehen wir, wer Gott wirklich ist, je mehr wir uns hingeben. Und je mehr wir ihn sehen, desto mehr sehen auch, sehen wir auch selbst, was wir sind. Und wir sehen dann die Größe von ihm, wie klein wir sind, und wir sehen auch einfach, wie groß seine Gnade ist. Wir verstehen immer besser, was Gnade bedeutet. Und je mehr wir diese Gnade erkennen, desto mehr fangen wir auch an, ihn zu lieben, desto größer wird unsere Liebe zu Gott. Und das veranlasst uns dann, noch näher zu ihm zu kommen. Und da schließt sich der Kreislauf. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann wird es das Schönste sein, was wir je tun können. Und das fängt hier an, es fängt schon hier auf der Erde an und es wird weitergehen. Das ist, was wir im Himmel machen werden. Wir werden jeden Tag Gott neu kennenlernen, seine Größe neu kennenlernen, die Gnade mehr begreifen. Und es ist einfach ein ewiger Kreislauf, der einfach unglaublich schön ist. Und da möchte ich uns jetzt auffordern, dass wir als Gemeinde uns wirklich täglich ihm nähern, dass wir uns täglich ihm mehr hingeben und einfach auch in Staunen über ihn geraten. Und ich möchte uns einfach auffordern, dass wir uns gemeinsam an den verschenken, der sich selbst an uns verschenkt hat. Amen.